Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Nicht nur am Internationalen Frauentag, den wir ja gerade erst gefeiert haben, sollte es darum gehen, die Rechte von Frauen zu stärken. Vor allem, wenn sie regelrecht um ihr geistiges Eigentum betrogen worden sind. Beklaute Frauen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte, so heißt das Buch von Leonie Schöler, Historikerin und Journalistin. Sie ist sehr aktiv und erfolgreich in sozialen Medien wie Instagram und TikTok unterwegs. Und sie zeigt auch dort, was Frauen in der Geschichte so alles geleistet haben, ohne dafür entsprechend gewürdigt oder überhaupt mal wahrgenommen zu werden. Das muss sich dringend ändern und deshalb freue ich mich, dass Leonie Schöler gleich mit ihrem neuen Buch bei uns zu Gast ist. Albert Einstein und Bertolt Brecht haben auf ihren so unterschiedlichen Gebieten Großes geleistet, aber sie haben das nicht allein geschafft. Die Namen ihrer Mitstreiterinnen, Mileva Maric, Einsteins erste Ehefrau, eine begabte Physikerin oder die unermüdliche Elisabeth Hauptmann, die im Schatten Brechts gelebt und ihm zugearbeitet hat, sind aber viel weniger bekannt. Leonie Schöler gibt solchen beklauten Frauen endlich mal Raum und stellt Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen quer durch die Jahrhunderte vor. Und das Interesse am Thema ist offenbar groß, denn das Buch hat es aus dem Stand auf die Bestsellerliste geschafft. Und ich freue mich, dass Leonie Schöler jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wenn man anfängt, ihr Buch zu lesen, dann merkt man schnell, von vielen Frauen, um die es da geht, hat man natürlich noch nie gehört. Es gibt wenig Zeugnisse dazu und deshalb nennen sie sicher auch unsichtbare Heldinnen der Geschichte. Aber Unsichtbarkeit macht es ja auch schwer, wen aufzuspüren. Wie haben Sie die überhaupt gefunden, diese ganzen Frauen?
Ja, interessanterweise habe ich eigentlich keine einzige Biografie aus dem Stand recherchiert, sondern zu eigentlich jeder dieser Biografien ist längst bekannt, was sie geleistet haben. Aber diese Diskurse darüber sind totale Randphänomene. Also zum Beispiel, Sie hatten ja jetzt gerade schon Bertolt Brecht genannt, auch die Diskussion über Mileva Maric, da wird schon seit Jahrzehnten zu diskutiert in der Wissenschaft, recherchiert. Und es gibt auch schon mehrere Bücher zu vielen der Frauen, die ich jetzt in den beklauten Frauen zusammengefasst habe. Aber es wird immer behandelt wie Einzelfänomene, also Einzelschicksale von einzelnen Frauen. Und die Diskussion ist irgendwie nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das wollte ich mit den beklauten Frauen ändern. Ich wollte einmal aufzeigen, wie systematisch das ist. Also, dass es eben nicht Einzelschicksale sind, sondern etwas, was auch Sie und mich heute noch betrifft. Und ich wollte diesen Frauen eine Bühne bieten, damit wir da vielleicht mal eine größere Diskussion drüber führen, was das, wie gesagt, heute mit uns noch zu tun hat.
Und bei den beiden, die Sie jetzt genannt haben, scheint ja offenbar Material da zu sein. Also da liegt es gar nicht unbedingt an der Quellenlage. Aber es zeigt sich ja trotzdem, dass Geschichte auch was ist, was gelenkt wird, was wo die Perspektive eigentlich auch ein Machtmittel ist, oder? Das, finde ich, merkt man in Ihrem Buch auch noch mal ganz deutlich.
Absolut. Ich steige ja in der Einleitung ein mit den Jägern und Sammlerinnen. So wird das ja häufig dargelegt oder dargestellt. Die Männer sind rausgegangen zum Jagen, die Frauen zum Sammeln und zum Kinderbehüten zu Hause geblieben sozusagen. Und neueste DNA-Untersuchungen haben belegt, das stimmt gar nicht. Man ist bis jetzt davon ausgegangen, wenn man Gräber gefunden hat und dem waren Waffen beigelegt, das waren ein Mann, ein Jäger. Und wenn Schmuck beigelegt war dem Grab, dann ist man davon ausgegangen, das muss eine Frau gewesen sein. Und mit Hilfe von neuesten DNA-Untersuchungen konnte man eben belegen, okay, auch bei den Frauen wurden Waffen beigelegt. Es waren also auch Jägerinnen damals bei unseren Vorfahren. Und auch Frauen haben damals Gruppen angeführt, konnten Führungspositionen in Anführungszeichen erreichen. Und unsere heutige Vorstellung von den Geschlechtern hat also mitbestimmt, wie wir die Vergangenheit gesehen haben. Und auch das habe ich versucht, in den beklauten Frauen so ein bisschen aufzudröseln. Wie blicken wir eigentlich mit unseren heutigen Vorstellungen von Geschlecht auf die Geschichte? Und Sie sagten ja eingangs, dass Frauen häufig unsichtbar geblieben sind und dass heißt ja, dass sie unsichtbar gemacht wurden. Dass man also davon ausgegangen ist, dass Frauen in der Geschichte nichts Bedeutendes geleistet hätten. Und dem ist ja nicht so. Und trotzdem diskutieren wir ja heute noch darüber, über Teilhabe und diese ganzen Diskussionen, wie wollen wir Frauen und Männer gleichstellen? Wir sind vor dem Gesetz gleichgestellt und trotzdem haben wir noch so viele Lücken, wo wir nachbessern müssen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir historisch gesehen Frauen und die Leistung von Frauen weniger gesehen und wertgeschätzt haben. Und das ja.
Ist das denn dieser Gender Bias, also dieser Verzerrungseffekt? Weil diesen Begriff kennt ja vielleicht auch nicht jeder.
Der Gender Bias ist genau das, was ich eben mit den Jägern und Sammlern beschrieben habe. Also diese Vorstellung, nee, nur Männer können führen, nur Männer sind stark und können überhaupt jagen. Und mit dieser Vorstellung von heutigen Geschlechterverständnis blicken wir in die Vergangenheit. Und genau dasselbe passiert mit den Leistungen von Frauen. Aber das ist ein Gender Bias, den haben wir nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch fürs Heute. Sonst würden wir nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass Frauen die Care-Arbeit übernehmen, zum Großteil immer noch unbezahlte Arbeit, die Frauen selbstverständlich leisten. Und sonst würde es zum Beispiel auch heute keine Lohnunterschiede mehr geben. Das ist ja eine Debatte, die führen wir seit Jahrzehnten. Und seit Jahrzehnten hat sich daran auch wenig getan. Und häufig wird das so wegdiskutiert nach dem Motto, ja, Frauen gehen ja auch eher in Berufe, in denen schlechter bezahlt wird. Ja, warum gehen diese Frauen in die Berufe? Weil das Berufe sind, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten Frauen offenstehen, in denen sich also Strukturen etabliert haben, in denen Frauen nicht das Gefühl haben, gegen eine gläserne Decke oftmals zu rennen. Und diese Jobs wurden häufig sowieso als die natürliche Aufgabe der Frauen gesehen, Care-Arbeit zu leisten, also pflegende Berufe, lehrende Berufe. Also sind das Berufe, die man auch von Anfang an schlechter bezahlt hat. Und das ist ja eine Abwertung, die ja nicht Naturgesetz ist, sondern die wir kulturell, gesellschaftlich so gefördert oder so eingestellt haben. Und dementsprechend liegt es auch an uns, das jetzt wieder rückgängig zu machen oder zu ändern.
Das merkt man auch schnell beim Lesen Ihres Buchs, dass das eben ein strukturelles Problem ist und jetzt keine Einzelschicksale, traurige, die Sie da ausgegraben haben. Aber es sind trotzdem wirklich ganz tolle Geschichten da drin. Vielleicht können wir uns ja auch mal einzelne anschauen, damit man mal merkt, was das Buch eigentlich macht. Also ich hatte ja schon angedeutet, Einsteins erste Frau fand ich schon mal ziemlich aufwühlend, das zu lesen, wie die eigentlich richtig ja fertig gemacht wurde, auch von ihrer eigenen Lebensgeschichte oder auch eben diese doch sehr traurige Geschichte der Chemikerin Clara Immer war. Was hat sie denn besonders bewegt von all diesen Frauen?
Clara Immer war es eine sehr traurige Geschichte, vor allem, weil wir auch in dem Buch mit Bildern arbeiten. Und da sieht man sie in der Abbildung als junge Frau ganz am Anfang. Sie hat ja einiges getan, um überhaupt promovieren zu können. Sie war die erste Deutsche mit einem Doktor in Chemie. Eine unglaubliche Leistung, das konnte sie auch nicht regulär, sondern sie musste sich darum bewerben, als Gasthörerin überhaupt erstmal in die Unis reinzukommen, hat dann sich einen Doktorvater gesucht, der sie überhaupt aufnehmen wollte als Frau und ist dann mit dem Doktor da rausgekommen und hat dann nur eine Stelle bekommen als unbezahlte Assistentin. Und das war so ein bisschen das Schicksal, das fast alle Wissenschaftlerinnen damals heimgesucht hat. Und dann auf einem Kongress lernte sie den ebenfalls Chemiker Fritz Haber kennen. Fritz Haber ist ein Nobelpreisträger, der einen recht zweifelhaften Ruf auch in der Wissenschaft hat, weil mit seinem Nobelpreisfund sozusagen nicht nur Landwirtschaft besser betrieben werden konnte, sondern auch Gas im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Und er hat sie auf diesem Kongress gefragt, ob sie heiraten wollen. Und sie hat ja gesagt, nach einigen Zweifeln, vermutlich in der Hoffnung, und das zeigen zum Beispiel private Korrespondenzen, dass sie ähnlich wie beispielsweise Marie und Pierre Curie zusammenforschen können und dass ihr dadurch diese Welt, die ihr durch als unbezahlte Assistentin ja irgendwie doch sehr schwer gemacht wird, als Wissenschaftlerin dann doch offen steht. Und diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Sie musste dann aufgrund dessen, dass er sich das gewünscht hat, als Hausfrau arbeiten, ist in dieser Rolle überhaupt nicht
richtig
aufgegangen.
Verkümmert, ja.
Ja, regelrecht verkümmert. Das zeigen private Korrespondenzen an ihren ehemaligen Doktorvater. Aber er hat nun mal am längeren Hebel gesessen, weil das Recht ihm Recht gegeben hat. Also er konnte entscheiden, darf meine Frau arbeiten oder nicht. Und er hat die Frage mit Nein beantwortet. Und so war es in vielen dieser Biografien, dass Männer entschieden haben, ihre Ehemänner, ihre Vorgesetzten, ihre Kollegen, Brüder, Väter, wie viel sie leisten dürfen, was sie machen dürfen, welche Bereiche ihnen offen stehen und welche für immer verschlossen bleiben.
Und dann sind eben nur die Männer in Erinnerung geblieben, oft erstmal. Und dafür gibt es sogar einen Namen, den Matilda-Effekt, habe ich bei Ihnen gelernt. Woher kommt dieser Name?
Also der Matilda-Effekt ist quasi das Gegenstück zu dieser Vorstellung der großen Männer der Geschichte. Und der Matilda-Effekt ist benannt nach einer US-amerikanischen Frauenrechtlerin, die Ende des 19. Jahrhunderts darüber sprach und dieses Phänomen beschrieb, dass Frauen, egal wie viel sie leisten, je mehr sie leisten, desto mehr profitieren die Männer in ihrer Umgebung. Und das sind zum Beispiel diese Fälle, die Sie jetzt eingangs schon beschrieben haben, mit Bertolt Brecht, der mit vielen Frauen zusammengearbeitet hat. Das war ja nicht nur Elisabeth Hauptmann, das war auch Ruth Berlau oder Margarete Steffin. Das waren junge Dramatikerinnen, die genauso wie er in den 30er Jahren in den Anfängen und Startlöchern einer großen Karriere standen, deren Werke bereits aufgeführt und preisgekrönt waren und die sich sicherlich von der Zusammenarbeit an diversen Werken versprochen haben, davon ebenso zu profitieren wie Bertolt Brecht. Und keines seiner bekanntesten Stücke hat nur er verfasst. Also ob das nun die Drei-Groschen-Oper ist, Der gute Mensch von Szechuan oder all diese ganzen bekannten Werke, die in den Schulen gelesen und in den Theatern aufgeführt werden, da haben Frauen mitgeschrieben und deren Namen sind heute nicht nur bekannt, sondern sie werden auch nirgendwo aufgeführt, weil das so als selbstverständlich angesehen wurde, dass Frauen höchstens als Sekretärin so ein bisschen mitgearbeitet haben, aber dass das keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe gewesen sein kann, wo Frauen genauso genial oder begabt an diesen Stücken mitgeschrieben haben können. Und das ist ja eine Wahrnehmung. Das entspricht ja nicht der Realität. Die genauen Arbeitsverteilungen lassen sich rückwirkend schlecht rekonstruieren. Aber es gab ja schon zu Lebzeiten genügend, also es war bekannt, dass sie so zusammengearbeitet haben. Das war kein groß gehütetes Geheimnis. Und dementsprechend wurde es damals nicht gewertschätzt und gesehen und auch heute nicht gewürdigt. Und an diesen Biografien zum Beispiel lässt sich sehr gut ablesen, wie da so eine Rollendynamik sehr schnell einhergeht mit, wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten, wer ist eigentlich das große Genie und wer ist so die leise Stimme im Hintergrund, die so ein bisschen zuarbeitet. Und da gibt es eben sehr klare Geschlechterrollen häufig.
Und Sie sagen ja auch, und dass Ihnen das auch wichtig ist, dass Sie eben diese Geschichte nicht als sowas Abgeschlossenes, was jetzt fertig ist und das stellt man ins Regal und dann hat man da diese Geschichtsbücher begreift, sondern dass das auch weitergeht und man eben andere Stimmen hörbar macht. Das machen Sie ja auch auf Ihren Social-Media-Kanälen. Werden Sie dafür eigentlich auch angefeindet? Also kriegen Sie da auch fiese Post?
Ja, schon. Also ich habe glücklicherweise eine ganz tolle Community und auch jetzt viele neue LeserInnen mit dem Buch gewonnen, die mir ganz tolle Nachrichten schreiben. Aber es macht natürlich etwas mit Menschen, die ein geschlossenes Weltbild haben, in denen eben Männer die großen Pioniere sind, in dem Männer auch heute noch diejenigen sind, die das Brot für die Familie verdienen sollen. Solche traditionellen Perspektiven auf die Geschlechter gibt es ja auch heute noch. Und solche Perspektiven, die feinde ich oder die kritisiere ich natürlich mit meiner Darstellung und biete Alternativen an, wie wir diverser auf die Geschichte blicken können. Nicht nur mit der Gender-Perspektive, sondern auch queere Menschen in der Geschichte oder People of Color, von Rassismus betroffene Personen in der Geschichte sichtbar machen. Das geht ja miteinander einher. Und da gibt es Menschen, die wollen das nicht und die schreiben mir manchmal ellenlange Mails, wo sie versuchen, mich zu widerlegen und manchmal auch einfach plumpe Hassnachrichten. Und das betrifft ja aber nicht nur mich, sondern das ist ja ein Phänomen, das sehr viele Menschen trifft und betrifft. Und Studien zeigen ja, dass mittlerweile, ich glaube, jede zweite Person im Internet schon mal Opfer wurde von Hassrede. Das ist ja eine unglaubliche Zahl. Das ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und häufig geht es da auf das Geschlecht, auf die Hautfarbe, auf die sexuelle Identität. Und deswegen müssen wir da versuchen, gesellschaftlich auch mehr entgegenzusetzen, dass wir die Diskussion nicht nur öffnen, sondern dass wir Menschen versuchen, auch im Internet, was ja ein Riesenraum ist, der aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist, da die Sicherheit geben, dass wenn sie ihre Meinung äußern, dass sie dann nicht zu befürchten haben, gecancelt zu werden oder verstummt zu werden, weil dadurch entsteht ja eine neue Schieflage. Wenn sich also Frauen nicht im Internet trauen, ihre Meinung mitzugeben, weil sie befürchten müssen, dafür angefeindet zu werden.
Also ein historisches Problem, das aber leider ganz aktuell ist. Leonie Schöler, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren in Deutschlandfunk
Kultur. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und das Buch Beklaute Frauen, Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte, ist beim Penguin Verlag erschienen. Es hat 416 Seiten und kostet 22 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Oliver Pohl, ich bin 37 Jahre alt.
lebe seit 12 Jahren in München, habe jetzt aktuell mein Medizinstudium beendet und lese gerade wieder mal die Harry Potter-Reihe. Zuletzt habe ich die Harry Potter-Bücher als Kind gelesen und wollte jetzt eben nochmal quasi aus der Erwachsenensicht diese Bücher lesen. Also ich habe jetzt gerade den ersten Band so 3/4 durch. Ich muss sagen, dass es mir wieder eigentlich ja, sehr gut gefallen hat. Also mir hilft es einfach so ein bisschen vom stressigen Alltag runterzukommen. Und es ist einfach eine Literatur fürs Herz.
In München liest Oliver Pohl Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K. Rowling, übersetzt aus dem Englischen von Klaus Fritz und als Taschenbuch beim Carlsen Verlag erschienen für 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Tadjo Cole ist vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Fotograf, in Lagos geboren. Er kam als Jugendlicher mit seinen Eltern in die USA, wo er auch heute lebt und kreatives Schreiben unterrichtet. Einige dieser Eckdaten, die scheinen auch auf den Helden seines neuen Romans zuzutreffen. Tremor heißt dieses Buch auf Deutsch und Carsten Hook hat's gelesen. Tremor, das ist ja so ein Begriff, den kenne ich eher aus der Medizin. Da geht's, glaube ich, um sein unkontrolliertes Zittern. Was hat das denn mit diesem Buch zu tun?
Es ist nicht wirklich das große Thema dieses Buches, außer man sagt, es ist vielleicht ein Zustand, in den man gerät nach dem Lesen, oder es ist eine Reaktion auf den Zustand der Welt, wie Tadjo Cole sie in diesem Buch beschreibt. Es ist kein wirklicher Roman, es ist so gelabelt, aber es ist eine Geschichte, die von einem Dozenten in Harvard handelt, einem Kunsthistoriker, der eine Ehekrise mit seiner japanischstämmigen Frau hat. Er selber ist, wie der Autor dieses Buches, selbst in Nigeria geboren. Cole spielt immer mit so autobiografischen, Hintergrundinformationen. Es ist nicht wirklich autobiografisch, es ist auch nicht wirklich autofiktional, aber er benutzt immer eigene Eigenschaften, immer Versatzstücke von eigener Identität, die er dann seiner Romanfigur zuschreibt. In diesem Fall ist das so. Er selber unterrichtet ja auch in Harvard. Und es geht natürlich viel um Kunst, es geht viel um Fotografie, es geht viel um Sehen, wie überhaupt das Schreiben dieses Autors ganz stark vom Visuellen geprägt ist. Also er ist ein Augenmensch, der durch die Welt geht, Dinge wahrnimmt, die vielleicht andere so gar nicht wahrnehmen, und dann anfängt darüber zu reflektieren, nachzudenken. Das können dann auch Bilder sein, Gemälde, es können aber auch kleine Beobachtungen im Alltag sein. Und das ist sozusagen die Spannbreite dessen, was er uns anbietet. Einerseits gelehrte Analysen, andererseits aber auch eine Schule der Wahrnehmung, eine Sehschärfe, die er dem Leser und der Leserin vermittelt.
Wollte ich gerade sagen, das klingt jetzt weniger nach so einer taffen Romanhandlung als eher so eine Art Studie über Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung oder sogar so eine Meditation. Oder wie würden Sie den
Ja, das kommt aufs Temperament an. Er ist jemand, der sehr ruhig schreibt, der einen sehr, würde ich auch sagen, sanften Blick hat, eine Wahrnehmung, die nicht vehement ist, sondern er hat ein Gespür für Kleinigkeiten. Er äußert sich auch so, aber Sie haben recht, es ist eine Art Essay als eine Art Roman. Es hat Romanpassagen, also diese Ehegeschichte taucht immer wieder mal auf. Der Protagonist Tunde reist dann auch nach Nigeria im Zuge dieser nicht wirklich gelebten Ehe in Amerika, will nochmal vielleicht zurück zu den Wurzeln, sucht nochmal sein Elternhaus auf, versucht dort zu fotografieren, wird abgehalten, weil das ist mittlerweile Privatbesitz. Und er macht Erfahrungen, dass er sich plötzlich sehr zu Hause fühlt in der Musik, die er dort in den Clubs in Lagos hört. Und dann gibt's unendliche Reflexionen über afrikanische Musik. Vorher hatten wir das über Bachs Solo-Instrumentenwerke. Also er zeigt, dass er wirklich viel weiß. Und das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, auch in diesem Buch. Also es ist so eine amerikanische Art, Wissen zu präsentieren, was man oft hat bei amerikanischen Intellektuellen, die einfach so Name-Dropping machen und dann also zeigen, was sie alles so auf dem Kasten haben. Das ist beim Lesen manchmal ein bisschen ermüdend. Anderes wiederum ist inspirierend. Also zum Beispiel gibt es einen dokumentarischen Teil, wo er über 20 Nigerianer und Nigerianerinnen aus ihrem Alltag erzählen lässt. Das sind über 20 Monologe, die plötzlich mitten in diesem Buch drinstehen. Genauso wie ein Vortrag über ein Gemälde von William Turner, den Tunde, die Romanfigur, oder aber der Autor Cole tatsächlich gehalten hat. Also es sind Bewegungen, Denkbewegungen, die er dort dem Leser vermittelt, die mal mehr verfangen, mal aber auch ein bisschen abgehoben mir erschienen.
Klingt so, als ob ein bisschen mehr Konzentration auf einzelne Themen vielleicht nicht schlecht gewesen wäre. Aber ich frage mich jetzt auch, wie er das geschrieben hat. Also ist das dann, auch wenn es diese unterschiedlichen thematischen Perspektiven gibt, auch jeweils ein anderer Stil, oder zieht sich das dann einmal durch?
Nee, der Stil ist eigentlich relativ, bleibt sich gleich. Ich habe es gerade angedeutet, es ist ein sehr meditativer Stil. Er beobachtet, er versucht Schlussfolgerungen zu ziehen, kommt dann aber auch zu Positionen, die mitunter dann etwas plakativ sind. Also da ist dann die Rede, also pauschal, von der auslöschenden Arroganz der westlichen Kultur oder der Überheblichkeit der Aufklärung. Das sind so Sachen, wo ich denke, naja gut, für jemand, der so klug ist und so tief denken kann, ist mir das dann zu einfach und zu pauschal. Und hin und wieder gibt's aber auch dann so seltsam, ich weiß auch gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, also so Formulierungen, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig originell. Mensch sein heißt Mitmensch sein. Oder ein Wunsch ist nicht dasselbe wie ein Wille. Also wo er uns ein bisschen Philosophie, Lebensphilosophie mitgibt, die aber in jedem Brigitte-Ratgeber auch zu finden sind. Also da verlässt er das an sich hohe Niveau, auf dem er Dinge eben auch, vor allen Dingen in diesem Buch, Rassismus, Kolonialismus, Umgang mit Raubkunst, westliche Perspektive gegenüber einer Perspektive des globalen Südens, das macht er alles auf. Das ist vielfach interessant, aber kippt immer wieder in so ein seltsames, betuliches, im Jetzt ist alle Zeit enthalten.
Carsten Hook über das neue Buch von Tejo Cole. Tremor heißt es, aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Anna Jäger, und erschienen ist es beim Klasen Verlag. 288 Seiten, kosten 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Sterne liegen nicht.
Sternzeichen Scheuerleiste. Menschen mögen auf sie herabschauen, aber kommen nicht an ihnen vorbei. Zumindest wenn es sauber sein soll. Da haben sie so ihre Tricks, es den anderen nicht zu leicht zu machen. Die unter dem Einfluss von Merkur geborenen Scheuerleisten sind kühle, klar denkende Menschen.
Du bist viel toller als ich.
Das Theater, das Elfenbein. Bein.
Ab. Ich bin jünger. Na, ich bin schöner.
Ja, das dachte ich immer.
Bein ab. Ich bin auch begabter.
Wie toll bist du denn?
Na, sie hat ja auch immer gesagt,
du bist viel toller als ich.
Ich bin begabter.
Bein ab.
Ich liebe meine Mutter. Sie hat mich auf so einen Sockel gestellt als Kind. Naja, ich bin
und
na,
auch
ich
immer.
Ich bin. Na, dazugehören möchte.
Queere Literatur, das ist ja so ein Schlagwort, das man in den letzten Jahren immer wieder verwendet, eine Art Label, und in großen, aber auch in manchen kleinen Buchhandlungen gibt es mittlerweile sogar Regale für queere Literatur, und es gibt immer wieder Autoren und Autorinnen, die wieder oder ganz neu entdeckt werden. Einige davon stellen auch der Medienwissenschaftler Tobi Schiller und der Literaturwissenschaftler Marlon Brandt in ihrem Newsletter Queerer Kanon seit 2 Jahren vor, und Tobi Schiller ist jetzt hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Queerer Kanon heißt dieser Newsletter. Warum braucht es das überhaupt, so einen Kanon? Was denken, haben Sie sich dabei gedacht, sozusagen?
Ja, das ist sozusagen die Ausgangsfrage. Also es steht auch ein Fragezeichen in unserem Titel Queerer Kanon, weil wir wissen natürlich, dass ein Kanon auf der einen Seite auch ein Machtinstrument ist, was Zugehörigkeiten konstruiert, aber auch Titel und Menschen und Stoffe, Literatur ausschließt. Wir sehen einen Kanon aber eher als ein verbindendes Element, auf dem sich auch nach dem deutschen Literaturwissenschaftler Adrian Daub quasi eine Community bilden lässt. Und es ist die Möglichkeit, Texte sichtbar zu machen und ins Bewusstsein zu bringen, die identifikatorisches Potenzial für queere Menschen haben, die sich wiederfinden, aber auch eine Frage zu stellen, was gibt es denn eigentlich in der Literatur und auch in diesen gängigen Kanones? Es gibt ja ganz, ganz viele eigentlich auch, zum Beispiel im Schulbetrieb, schon für queere Stoffe, die aber nicht als solche benannt werden, in den Klassikern. Da kann man
zum Beispiel?
Von Shakespeare bis Sappho, aber auch in Proust und Thomas Mann. Das ist ja voll von queeren Figuren, von Figuren, die beispielsweise gleichgeschlechtlich leben oder deren Geschlechtsidentität von dem heteronormativen Spektrum abweicht. Und es wird häufig aber nicht so diskutiert. Und es gab und gibt immer schon genuin queere Texte und AutorInnen, die diese schreiben. Nur sie werden oft unsichtbar gemacht, wie es beispielsweise auch oft bei Texten von weiblichen Autoren eben ist. Das gibt es ja auch die Debatte seit einigen Jahren, dass es darum geht, diese Dinge wieder sichtbar zu machen, aber uns zu kontextualisieren, Muster zu finden, Themen und Referenzen auch. Denn eigentlich wird ja die Mitte vom Rand genährt und ohne queere Kultur gäbe es auch keine Kultur als solche als an sich.
Mhm. Wen wollen Sie denn eigentlich damit erreichen? Wer kann sich da jetzt gut orientieren, wenn er diesen Newsletter liest?
Alle Neugierigen, alle, die sagen, ich möchte mich ein bisschen mehr mit queerer Literatur befassen, aber auch beispielsweise junge Menschen, die sich als queer identifizieren und sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, beziehungsweise was gibt es eigentlich. Das ist quasi an alle offen, die können den Newsletter abonnieren, aber auch auf unsere Magazinseite gehen. Das ist kostenlos, das ist uns ganz wichtig, weil viele queere Menschen eben auch prekär leben. Wir beide sind aus Arbeiterfamilien und wissen, da war nie genug Geld für Literatur da. Und mit den Tipps, die wir da geben und auch den Kontextualisierungen, kann man beispielsweise auch in Bibliotheken gehen und nachgucken, was gibt es denn schon, und kann sich quasi so ein bisschen zurechtfinden. Wir gehen aber auch gerne in den Dialog mit den Lesenden.
Wenn Sie jetzt, Sie sagen ja auch in Ihrer Selbstbeschreibung, dass es auch darum geht, halt so Festschreibungen zu hinterfragen und aufzubrechen. Aber wenn man dann sagt, das ist jetzt ein Newsletter für queere Literatur, auch mit Fragezeichen, ist es ja auch wieder eine Festlegung.
Ja, das kann man so sehen, und das haben wir uns auch sehr lange überlegt, ob wir den auch so nennen wollen. Denn es gibt ja quasi, die queere Literatur ist ja nicht eine Literatur, die neben den anderen steht und abgetrennt ist, sondern das ist ja quasi wie eine Strömung, dass auch genre- und gattungsübergreifend eben da ist. Gleichwohl fanden wir diese Bezeichnung dennoch wichtig, weil sie als bewusst unscharfer Überbegriff für Literatur steht, die heteronormativ patriarchale Geschlechts- und Sexualitätszuschreibungen hinterfragt oder außerhalb von denen sich so ein bisschen bewegt, also runter oder raus aus der Binarität sozusagen.
Und gibt es denn jetzt beim Frühjahrsprogramm schon was, wo Sie sagen, da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf oder das möchte ich gerne allen ans Herz legen?
Ja, das Frühjahrsprogramm ist in diesem Jahr sehr voll mit queeren Titeln. Besonders ans Herz legen möchte ich einen Text, einen Roman von Evan Tepest, Schreib den Namen deiner Mutter. Das ist eine sehr lustvolle, sehr schöne Erzählung einer non-binären Person, die nach Hause zurückkehrt ins Rheinland wegen der Beerdigung ihres Großvaters und dort auf die Familie trifft. Und das ist sehr schön, mit sehr viel Witz auch erzählt.
Tobi Schiller, vielen Dank. Danke, dass Sie hier waren in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und den Newsletter Queerer Kanon, den kann man über die Plattform Steady abonnieren. Und da gibt man ein www.steadyhg.com und dann einfach den Titel Queerer Kanon eingeben. Viele zeitgenössische Romane erzählen ja von der bleibenden Verunsicherung, wenn man einen Bildungsaufstieg hingelegt hat. Und in der Branche gibt es dafür auch schon einen Begriff, Klassismus. Ein Buch, das viele Autorinnen und Autoren inspiriert hat, das hat der französische Soziologe Didier Eribon 2009 veröffentlicht, Rückkehr nach Reims. Darin beschäftigt er sich mit dem Leben seines Vaters, der Arbeiter war, und er kommt zu vielschichtigen gesellschaftlichen und politischen Fragen. Auch in seinem neuen Buch Eine Arbeiterin gelangt Eribon vom Privaten zum Politischen, und diesmal ist der Auslöser der Tod seiner Mutter. Eine Arbeiterin ist heute gleichzeitig als Buch und Hörbuch erschienen, und Tobias Wenzel stellt uns die Hörbuchfassung vor.
Wie kann man die Handlungen der Menschen denken, die nicht mehr selbst handeln können, wie die Stimme der Menschen, die nicht mehr für sich selbst sprechen können.
Formuliert Didier Eribon eine zentrale politische Frage in diesem Hörbuch über seine verstorbene Mutter. Die hatte er eigentlich regelmäßig im Pflegeheim in einem Ort bei Reims besuchen wollen. Nun schämt er sich dafür, dass er sie dort nur zweimal gesehen und sich auch noch floskelhaft von ihr verabschiedet hat.
Ich werde nie wieder die Gelegenheit haben, aus dem Mund meiner Mutter jene Wendungen zu hören, die sie so gern gebrauchte. Ihren Tonfall, ihre laute Art zu reden, ihren Akzent, ihre regionalen Ausdrücke.
Als Eribon ein Wörterbuch mit dem regionalen Dialekt seiner Mutter findet, jenem Dialekt, den er sich selbst als junger Mann abtrainiert hat, fühlt er sich seiner Mutter wieder näher. Als ungewolltes Kind wächst sie im Waisenhaus auf, heiratet mit Anfang 20 einen brutalen Mann, will sich von ihm scheiden lassen, schafft es aber nicht. Didier Eribon erinnert sich nicht, zwischen seinen Eltern je Zuneigung beobachtet zu haben.
Der Ton, in dem meine Mutter fast ausnahmslos mit meinem Vater sprach, zeugte jedenfalls von der Distanz und Feindseligkeit zwischen ihnen. Vor allem von der Distanz und Feindseligkeit, die sie ihm entgegenbrachte. Diese Gefühle waren vor so langer Zeit entstanden, dass sie irgendwann Teil des Beziehungsalltags, Teil der Lebensweise meiner Eltern geworden waren. Ich könnte es auch so sagen, meine Mutter war ihr Leben lang unglücklich.
Ulrich Mattes liest dieses Hörbuch grandios. Dank seines Einfühlungsvermögens wähnt man sich im Haus der Eribons, sieht die Mutter begeistert Formel-1-Rennen im Fernsehen schauen oder in einer Fabrik arbeiten, während ihr Sohn Karl Marx liest und zum linken Intellektuellen wird. Trotzdem oder gerade wegen der unterschiedlichen Welten von Theorie und Praxis entfremden sich die beiden. Als Arbeiterin habe sich seine Mutter immer als politisches Subjekt verstanden und von sich als »Wir« gesprochen. Auch dann noch, als sie, deren Rassismus den Sohn schockierte, rechtsextrem zu wählen begann.
Mit dem Verlust ihrer körperlichen Autonomie, gefolgt von dem Umzug ins Pflegeheim, kam ihr das Vermögen abhanden, »Wir« zu sagen. Sie wurde zurückgeworfen auf die Passivität eines seriellen Ensembles, weil sie nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich mit anderen zu versammeln, zu diskutieren, das Wort zu ergreifen, kurz gesagt, weil sie keinen Handlungsspielraum mehr hatte.
Dieses Hörbuch ist ein tief berührendes Porträt der Mutter und ihrer Herkunft und zugleich ein erhellender soziologischer Essay. Der wirkt trotz der auch wissenschaftlichen Überlegungen nie elitär, auch weil Didier Eribon sich selbst als Suchender erweist, als jemand, der nachdenklich Fragen stellt. So auch die anfangs zitierte Frage, ob man jemandem eine Stimme geben kann, der nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sprechen. Damit seien aber nicht nur pflegebedürftige Alte gemeint.
Denn zweifellos gilt dasselbe in unterschiedlichem Maße auch für Arbeitslose und prekär Beschäftigte. Für alle, die befristet oder in Teilzeit arbeiten müssen, deren berufliche Zukunft ungewiss ist, denn ein unsicherer Arbeitsplatz ist eine dumpfe Bedrohung, die lähmt und jede Fähigkeit zum Widerstand oder zur Revolte zunichte macht.
Tobias Wenzel über die Hörbuchfassung des neuen Buchs von Didier Eribon, eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink und die ungekürzte Lesung mit Ulrich Mattes ist im Hörverlag erschienen. Mhm.